Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg ist kein Glück, deinem Podcast für Zeitmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Und damit auch herzlich willkommen zurück zu Teil 2 der Miniserie über überraschende Psychologiestudien, die dein Denken verändern können und hoffentlich auch tun. Und wenn du Teil 1 gehört hast, dann weißt du, die menschliche Psyche ist brillant und gleichzeitig voller Widersprüche. Und heute gehen wir noch tiefer. In dieser Episode erfährst du, warum wir Widersprüche in unserem Leben oft einfach wegrationalisieren, wieso du nur 3 echte Freunde gleichzeitig haben kannst, warum Menschen mit wenig Ahnung häufig am lautesten sind, weshalb du deine Meinung änderst, nur um nicht aufzufallen und was schnelles Reden mit Charisma zu tun hat. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, der kognitiven Dissonanz. Wie wir uns selber belügen und warum das völlig normal ist. Stell dir folgenden Menschen vor. Er sagt, er sei absolut gegen Tierleid, trägt aber echt Lederschuhe. Oder sie sagt, sie lebt gesund, sie achtet sehr auf ihre Gesundheit und raucht täglich ein paar Zigaretten. Und jetzt Hand aufs Herz. Warst du selbst schon mal in einer solchen inneren Zwickmühle? Und willkommen in der faszinierenden und manchmal auch wirklich erschreckenden Welt der kognitiven Dissonanz. Einer der mächtigsten psychologischen Effekte in unserem Alltag. Und der Begriff wurde bereits 1957 von Leon Festinger geprägt. Er beschreibt das unangenehme Gefühl, wenn wir 2 widersprüchliche Gedanken, Werte oder Überzeugungen gleichzeitig in uns tragen. Beispiel: Ich bin ein ehrlicher Mensch und gleichzeitig, ich habe gerade Steuern hinterzogen. Das passt natürlich nicht zusammen. Unser Gehirn rebelliert. Es sucht nach Ausgleich. Und das können wir können diese kognitive Dissonanz nicht lange aushalten. Also tun wir, was wir Menschen am besten können. Wir rationalisieren. Wir erfinden Rechtfertigungen. Wir drehen die Fakten so, dass sie ins Bild passen. Also zum Beispiel, ich bin ja kein Steuerhinterzieher. Das war nur eine kreative Auslegung der Regelung. Oder ich esse Fleisch, aber nur aus artgerechter Haltung und das ist ja okay. Oder ich trinke abends, aber das ist Genuss, kein Alkoholproblem. Oder auch passend dazu, ich rauche nur, wenn ich Alkohol trinke und das ist ja okay. Und plötzlich passt wieder alles zusammen, zumindest in unserer kleinen inneren Welt. Ich erinnere mich auch einmal an ein Gespräch mit einem Unternehmer, der sehr für ethische Geschäftspraktiken stand, zumindest nach außen. Und gleichzeitig hat er seine Mitarbeiter wirklich, wirklich schlecht bezahlt. Man könnte auch sagen, im Verhältnis zu ihren Arbeitsstunden und Aufgaben hat er untertariflich bezahlt. Und auf einen Hinweis diesbezüglich reagierte er gar nicht empört, sondern tief überzeugt, ja, aber ich biete Ihnen ja die Chance, in einem großartigen Umfeld zu wachsen. Er hatte seine Realität also so gebaut, dass sie zu seinem Selbstbild passte. Und das ist nicht böse, das ist hier keine Bewertung, richtig oder falsch. Es ist letztendlich menschlich. Und genau das macht es so gefährlich. Kognitive Dissonanz erklärt, warum Menschen oft festhalten an Überzeugungen, auch wenn die Beweise längst dagegen sprechen. Warum manche Menschen trotz aller Fakten nicht von ihren Weltbildern abrücken. Und warum echte Veränderung oft erst dann passiert, wenn wir gezwungen sind, uns selbst in Frage zu stellen. Veränderung bedeutet, ein altes Selbstbild loszulassen. Und das fühlt sich leider oft an wie ein Identitätsverlust. Wenn du also mit jemandem diskutierst, der völlig irrational erscheint, dann denk daran, er verteidigt vielleicht nicht nur seine Meinung, sondern sein ganzes Selbstbild. Tja, und bei dir selbst? Stell dir regelmäßig diese Frage: Welche Geschichte erzähle ich mir gerade, damit ich mich gut fühle, obwohl ich eigentlich anders handeln müsste? Und diese Frage tut weh. Aber die Antwort macht dich frei. Die Fähigkeit, kognitive Dissonanz bei sich selbst zu erkennen, ist ein Zeichen großer Reife. Nicht Perfektion, sondern Ehrlichkeit. Und du musst nicht sofort alles ändern. Aber du kannst anfangen, dich nicht mehr selber zu belügen. Und hast du vielleicht ein Beispiel für deine eigene Schönrednerei oder für einen Widerspruch, den du erst sehr spät erkannt hast? Und wenn du magst, schreib's mir anonym, in Anführungsstrichen, ja, auf Instagram. Also ich werde es da nicht gleich posten oder so, es interessiert mich einfach. Oder wenn du mutig bist, kommentier es auch gern unter dieser Folge im Rahmen eines Posts oder auf YouTube. Und vielleicht erkennen wir uns ja sogar gegenseitig oder die Hörer erkennen sich gegenseitig. Und im nächsten Kapitel geht es um Beziehungen und eine unbequeme Wahrheit über Freundschaft. Du kannst nicht für jeden da sein. Und das ist auch gut so. Und diese Studie passt wundervoll zu unserer Podcast-Folge 66 und warum du nicht alle mit in deine Zukunft nehmen kannst oder solltest. Und hier erfährst du zusätzlich, was eine große Studie über deine Top-3-Kontakte verrät und warum du dich letztendlich entscheiden musst. Nähe oder Netzwerk? Also, fangen wir mal mit einer einfachen Frage an. Wie viele Freunde hast du in deinem Handy gespeichert? 100? 300? Und dazu vielleicht noch über 1000 Kontakte bei LinkedIn? Und jetzt mal ehrlich, wie viele davon kennst du wirklich gut? Und die Wahrheit? Wahrscheinlich nicht mehr als 3. Und das ist nicht deine Schuld. Es ist Biologie und Psychologie. 2013 veröffentlichte der finnische Forscher Jari Saramäki eine spannende Studie mit dem Titel Persistence of Social Signatures in Human Communication, also auf Deutsch die Beständigkeit sozialer Signale in der menschlichen Kommunikation. Hört sich schwierig an, was er herausgefunden hat, ist aber gleichzeitig simpel und schmerzhaft. Menschen investieren rund 40-50% ihrer sozialen Energie in genau 3 Personen. Das bedeutet, egal wie kontaktfreudig du bist, egal wie gut du netzwerken kannst, dein soziales Zeit- und Aufmerksamkeitspaket ist begrenzt. Du hast Platz für vielleicht 3 echte tiefe Beziehungen, 10 solide freundschaftliche Kontakte und dann vielleicht noch 100 lose Bekannte. Aber mehr geht nicht. Zumindest nicht gleichzeitig und sinnvoll. Und warum ist das so? Du hast nur ein beschränktes Maß an emotionaler Verfügbarkeit, an Empathie, an sozialem Arbeitsspeicher, wenn du so willst. Und dieser Speicher ist wie ein Akku. Er entlädt sich, wenn du mit Menschen kommunizierst, zuhörst und dich kümmerst. Und er lädt sich nur sehr langsam wieder auf. Der Versuch, 20 oder 30 enge Freundschaften gleichzeitig zu pflegen, führt unweigerlich zu Oberflächlichkeit, Schuldgefühlen oder auch innerer Überforderung. Du bist nämlich ständig nur halb da, aber nie richtig präsent. Wenn du zum Beispiel Unternehmer bist, Investor, Coach oder auch Vater oder Partner, dann kennst du den Spagat. Du willst für viele Menschen da sein, aber kannst es nicht. Und die, die dir wirklich wichtig sind, bekommen oft nur das, was am Ende des Tages noch übrig bleibt von deinem Aufmerksamkeitsspeicher. Und darum ist diese Erkenntnis so kraftvoll. Du musst dich entscheiden. Nicht für immer, aber immer wieder. Wer bekommt heute deine Aufmerksamkeit? Wer sind heute deine Top 3? Ich hatte einen Coaching-Teilnehmer, nennen wir ihn mal Thomas. Thomas war erfolgreicher Investor, sehr gut vernetzt, ständig auf Events, Lunches, Zoom-Calls. Und dann hat er mir irgendwann erzählt, du, eines Abends hat mich mein Sohn gefragt, Papa, kennst du eigentlich meine Lieblingsfarbe? Und ihm ist schlagartig alles aus dem Gesicht gefallen. Er war völlig sprachlos. Er hatte an dem Tag, und er hat es mir wirklich dann sehr umfassend berichtet, es war ein herausragender Tag. Er hatte zig Kontakte gemacht, Besichtigungen, gute Deals schon mal so voreingestielt und außerdem in zig WhatsApp-Gruppen brilliert in ein paar Gesprächen und Diskussionen und war gedanklich so richtig zufrieden mit seinem Tag. Kommt nach Hause und merkt dann, dass er parallel die wichtigsten Menschen in seinem Leben vernachlässigt hat. Er hat daraufhin radikal seinen Fokus geändert. Nicht weniger Menschen, aber bewusstere Prioritäten. Und Fazit dieses Punktes: Du kannst viele Menschen kennen, aber du kannst nur sehr wenigen wirklich gerecht werden. Also frag dich heute, wer sind meine Top 3? Investiere ich wirklich in sie? Oder verliere ich mich in einem Netzwerk, das mich am Ende eher einsam macht? Qualität größer Quantität, das gilt bei Geld, bei Immobilien, aber erst recht bei Freundschaft. Und hier ein spontanes To-Do für dich. Markiere heute noch deine 3 wichtigsten Kontakte. Schreib ihnen. Ruf sie an, wenn du telefonierst. Oder noch besser, verbring echte Zeit mit ihnen. Ohne Handy, ohne Ablenkung. Und wenn du magst, dann erzähl mir doch mal auf Instagram oder hier als Posting unter der Podcast-Folge, was das mit dir gemacht hat. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstudie Nummer 7 und es wird paradox. Warum überschätzen manche Menschen ihre Fähigkeiten und zwar gerade dann, wenn sie am wenigsten davon haben? Und warum zweifeln parallel die wahren Experten oft an sich selber? Wir reden über den Dunning-Kruger-Effekt und darüber, warum gefährliches Halbwissen oft so laut ist. Stell dir vor, und vielleicht kannst du es total nachvollziehen, du sitzt in einem Meeting. Eine Person meldet sich zu Wort, überzeugt, laut, selbstbewusst. Sie hat eine glasklare Meinung zu allem, zu Marketing, zu Psychologie, zu Politik, zu ETFs, zu Erziehung, ja, und auch noch zur Zinspolitik der EZB. Und während du innerlich zusammenzuckst, denkst du, wow, der hat gar keine Ahnung, aber echt null Selbstzweifel. Ist übrigens auch immer ein Effekt, den ich auf Eigentümerversammlungen habe. Da gibt es auch immer diese eine Person, die genau so rüberkommt. Und das ist der Moment, in dem du Zeuge wirst des sogenannten Dunning-Kruger-Effekts. Hier erstmal eine kurze Erklärung der Theorie. Also 1999 veröffentlichten die Psychologen David Dunning und Justin Kruger eine Studie mit einem faszinierenden Ergebnis. Menschen mit geringer Kompetenz neigen dazu, ihre Fähigkeiten stark zu überschätzen. Und gleichzeitig unterschätzen hochkompetente Menschen oft ihr eigenes Können. Warum? Weil Unwissenheit nicht nur ein Mangel an Wissen ist, sondern auch ein Mangel an Bewusstsein über diesen Mangel. Oder anders gesagt und ganz einfach formuliert, du weißt nicht, was du nicht weißt. Stell dir mal einen Mann vor, der wunderbar Strichmännchen malen kann. Und jetzt schaut der sich ein Aquarellbild an und sagt, sieht easy aus, das mache ich auch mal. Er hat keine Ahnung von Farbenlehre, Tiefenwirkung, Perspektive, Technik und genau deshalb glaubt er, er könne das. Er überschätzt sich nicht aus Arroganz, sondern aus Ignoranz. Und gleichzeitig schaut eine hochbegabte Aquarellkünstlerin auf ihr eigenes Werk und sagt, hui, da ist noch so viel Luft nach oben. Ich bin längst nicht gut genug, weil sie weiß, was noch alles möglich ist. Und weil sie Komplexität erkennt. Und in der Praxis bedeutet das, laute Selbstsicherheit ist nicht immer ein Zeichen von Kompetenz. Und Zweifel sind nicht immer ein Zeichen von Schwäche. Der Dunning-Kruger-Effekt sorgt dafür, dass in Diskussionen, Meetings, Internetforen und auch im Coaching leider häufig die Falschen den Ton angeben. Und das kann gefährlich werden, vor allem, wenn Menschen Entscheidungen treffen, ohne zu verstehen, was sie da eigentlich tun. Ich erinnere mich an einen jungen Investor, nennen wir ihn mal Jonas. Er hatte gerade seinen ersten Immobiliendeal gemacht, eine kleine Eigentumswohnung mit gerade mal 5,2% Bruttorendite an einem, sagen wir mal, herausfordernden Standort. Und plötzlich gab er auf LinkedIn Tipps, wie man mit System zur finanziellen Freiheit kommt. Und er war so überzeugt von seinem Weg, dass er andere Anfänger mit in seine Welt zog. Und das wäre ja gar nicht schlimm, wenn er wüsste, dass er gerade erst angefangen hat. Aber er wusste es nicht. Er stellte sich als Profi dar und, naja, Den Rest könnt ihr euch denken. Und genau das ist der Dunning-Kruger-Effekt in Aktion. Und was bedeutet das nun konkret für dich und wie kannst du dich davor schützen? Wenn du gerade in einem neuen Bereich unterwegs bist, dann bleib neugierig, stell Fragen und akzeptiere, dass du am Anfang nicht wissen kannst, was du alles noch nicht weißt. Und wenn du jemand bist, der oft zweifelt, obwohl er eigentlich viel weiß, dann nimm diese Zweifel nicht als Schwäche, sondern als Zeichen deiner Tiefe. Denn je mehr du weißt, desto mehr erkennst du, wie viel es noch zu lernen gibt. Also sei vorsichtig bei Menschen, die für alles eine schnelle Antwort haben. Und hab Respekt vor denen, die sich Zeit nehmen für die richtige Frage. Wahre Kompetenz erkennt man nicht an Lautstärke, sondern an der Bereitschaft, weiterzulernen. Und nun überlege selber mal, wann hast du dich selbst vielleicht schon mal überschätzt oder wann hast du dich kleiner gemacht, als du warst, obwohl du eigentlich richtig gut bist? Und auch das, schreib mir super gerne auf Instagram, auf LinkedIn oder teile deine besten Dunning-Kruger-Momente unter diesem Podcast in den Kommentaren. Und jetzt wird's gesellschaftlich. Und vielleicht kommt dir dieser Punkt ja auch sehr bekannt vor. Was passiert, wenn du plötzlich der Einzige bist, der eine andere Meinung hat? Warum passen sich selbst intelligente Menschen an, obwohl sie wissen, dass es falsch ist? In diesem Punkt geht es um Konformitätsdruck und wie du lernst, trotz Gruppe du selbst zu bleiben. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum mit 7 anderen Personen und ihr bekommt eine einfache Aufgabe, nämlich 3 Linien zu vergleichen. Welche dieser 3 Linien ist am längsten? Und ganz klar, die Lösung auf dem imaginären Bild, welches du jetzt logischerweise im Podcast nicht sehen kannst, also die richtige Lösung heißt Linie C. Aber du bist der Letzte, der antworten darf. Und die 7 vor dir sagen alle Linie B. Und du bist verwirrt. Und du zweifelst. Und obwohl du weißt, dass C richtig ist, sagst du am Ende, also ich denke auch, es ist Linie B. Warum? Und dieses Szenario ist überraschenderweise nicht fiktiv. Es basiert auf einem echten Experiment von Solomon Asch, einem der großen Namen der Sozialpsychologie. 1951, schon sehr lange her, führte er ein scheinbar simples Experiment durch mit einem wirklich schockierenden Ergebnis. Da bleiben mir schon die Buchstaben weg. Ein Drittel der Teilnehmer gab nämlich bewusst falsche Antworten, nur um sich der Gruppe anzupassen. Nicht, weil sie dumm waren, sondern weil sie dazugehören wollten. Sie hatten Angst, abzuweichen, Angst, komisch zu wirken, letztendlich Angst vor Ablehnung. Und jetzt spul mal ins Heute. Wie oft sagst du selber in einem Meeting vielleicht nicht, was du wirklich denkst, weil alle anderen nicken? Oder kennst jemanden, der genau das macht? Wie oft teilst du deine ehrliche Meinung nicht auf Social Media? Aus Angst vor Gegenwind und das, naja, gerade in der heutigen Zeit. Wie oft hast du dich an Gruppendynamiken angepasst, obwohl dein Bauchgefühl was anderes gesagt hat? Tja, und die ehrliche Antwort lautet meistens ziemlich oft. Konformitätsdruck wirkt leise, aber tief. Wir alle wollen dazugehören und sind bereit, dafür einen Teil unserer Überzeugung zu opfern. Aber woher kommt das? In der Urzeit bedeutete Abweichung vom Stamm oft Gefahr. Ausschluss, Isolation, das Überleben wurde in Frage gestellt. Heute sind wir zwar nicht mehr in Höhlen unterwegs, aber unser Gehirn funktioniert leider noch wie damals. Und deshalb ist der Wunsch nach sozialer Anpassung tief in uns verankert. Auch wenn es heute nicht mehr um Leben und Tod geht, sondern um Reputation, Likes, vielleicht aber auch sogar den Job. Das Problem, wenn sich alle anpassen, dann traut sich irgendwann niemand mehr, die Wahrheit auszusprechen. Und das hat Konsequenzen. In Unternehmen, in Beziehung, in der Gesellschaft. Was mir spontan dazu einfällt, es gibt, glaube ich, auch ein Märchen dazu, des Kaisers neue Kleider, wo der Kaiser von einem betrügerischen Schneider irgendwelche Kleider geschneidert bekommt, wo er dann sagt, diese Kleider können nur Leute sehen, die, und ich weiß es jetzt nicht mehr, müsstet ihr mal nochmal schreiben, ich glaube, reinen Herzens sind oder noch nie gelogen haben oder irgendwie sowas. Und der Kaiser sah sich im Spiegel nackt, konnte das aber natürlich nicht zugeben, weil er ja dachte, um Gottes Willen, ja, bin ich hier nicht reinen Herzens, dann nein, und dachte dann, das ist ja super, ich gehe jetzt mit diesen neuen Kleidern unter mein Volk und dann schauen wir mal, und wenn irgendjemand sagt, ey, du bist nackt, dann weiß ich ja, dass der nicht reinen Herzens ist. Tja, und er hat sich unter sein Volk begeben, aber weil sich das schon rumgesprochen hatte vorher, was das für eine Art von Test ist, hat sich niemand darüber echauffiert. Niemand hat gesagt, du bist ja nackt, bis auf einen kleinen Jungen, der irgendwann aus der Menge hervorstach und sagte, aber er trägt doch gar keine Kleider, er ist doch nackt. Tja, und weil man diesem kleinen Jungen nicht unterstellen konnte, dass er nicht reinen Herzens ist, haben dann letztendlich alle mitgemacht und der Kaiser hat sich fürchterlich geschämt und der Schneider hat bestimmt seine gerechte Strafe bekommen. Es fällt mir nur gerade sehr, sehr spontan ein, aber eigentlich wollte ich ein Strategie-Meeting hier als Beispiel bringen aus meiner Konzernzeit. In dem Meeting waren sich nämlich alle plötzlich einig, dass ein gewisses Thema A jetzt nicht Priorität hat. Und die eine Hälfte des Meetings, die war wirklich dieser Meinung und die andere Hälfte, die war in das Thema gar nicht involviert und hat sich dann logischerweise total zurückgehalten, weil sie es ja nicht betraf. Also im Grunde genommen hat da keiner widersprochen. Und bis ein wirklich jüngerer Mitarbeiter aufstand und sagte, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht komisch und unbequem, aber wenn wir das Thema jetzt nicht anpacken, dann sind wir in 2 Jahren wahrscheinlich zu spät und außen vor. Und alle haben ihn angeschaut und er hat sich dann ganz bedröppelt wieder gesetzt und alle haben geschwiegen. Und dann stand der CEO, der Boss, ja, langsam auf und ich werde das wirklich nie vergessen und sagte, danke, genau das war nötig. Sprechen Sie weiter und alle anderen hören zu. Und dann diskutieren wir darüber. Und dieser junge Mann, der hat sich gegen die Konformität gestellt und damit Veränderung ermöglicht. Und dieses Thema A wurde angegangen im Nachhinein. Was sagt uns also diese Studie? Der Drang zur Anpassung ist menschlich. Aber er darf dich nicht davon abhalten, authentisch zu sein. Deshalb frage dich regelmäßig, stimme ich dem zu, weil ich es wirklich glaube? Oder weil es alle glauben? Habe ich gerade eine Meinung oder nur Angst, keine zu haben? Also wahre Integrität zeigt sich dann, wenn du bei dem Beispiel, aus dem einführenden Beispiel zu den 3 Linien, allein gegen 7 Stimmen sagst, ich bleibe bei Linie C, weil das meine Meinung ist, auch wenn hier 7 Leute Linie B gesagt haben. Also, sag mir, wann warst du zuletzt der Einzige mit einer anderen Meinung und bist trotzdem stehen geblieben und authentisch geblieben? Auch da wieder, schreib mal unter diese Folge oder schreib es mir auf Instagram. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. Und zum Schluss wird es schnell, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in der letzten Studie geht es um die Frage, was macht einen Menschen charismatisch? Ist es Intelligenz? Humor? Kompetenz? Man ist versucht jetzt zu sagen, alles 3 macht Sinn. Die überraschende Antwort lautet aber Tempo. Warum schnelle Denker als charismatischer wahrgenommen werden, auch wenn sie gar nicht recht haben, das erfährst du jetzt. Kennst du diese Menschen, die scheinbar immer eine Antwort parat haben? Egal ob Smalltalk, Debatte, Krisensituation oder Witzrunde, sie reagieren blitzschnell. Nicht immer korrekt und nicht immer tief, aber verdammt charismatisch und irgendwie ziehen sie uns an. Die große Frage, warum? Ist es Intelligenz, Rhetorik, Selbstbewusstsein? Alles falsch oder zumindest zweitrangig. Eine Studie von William von Hippel 2015, also erst rund 10 Jahre her, hat einen überraschenden Befund geliefert. Nicht der Inhalt deiner Worte entscheidet darüber, ob du als charismatisch wahrgenommen wirst, sondern die Geschwindigkeit, mit der du sie aussprichst. Ja, wie hat man das nun herausgefunden? In der Studie mussten Testpersonen unter Zeitdruck Quizfragen beantworten. Und anschließend wurden sie von ihren eigenen Freunden, also nicht Fremde, sondern Freunde, bewertet hinsichtlich Charisma, Witz und Ausstrahlung. Und das Ergebnis, nicht die Richtigkeit der Antworten und nicht das Verhalten im Raum, noch nicht einmal der Humor hatte den größten Einfluss, sondern wie schnell sie geantwortet haben. Und je schneller jemand reagierte, desto charismatischer wirkte er. Und jetzt die Frage, warum funktioniert das also aus psychologischer Sicht? Unser Gehirn liebt Tempo. Schnelles Denken wirkt kompetent, entschlossen, souverän. Langsames Denken dagegen assoziieren wir, leider auch oft unbewusst, mit Unsicherheit, Zögern und Schwäche. Dabei ist das natürlich Unsinn, aber Charisma ist keine logische Bewertung, es ist ein emotionaler Eindruck. Wenn jemand schnell spricht, denkt, handelt, dann fühlen wir uns automatisch mitgezogen. Selbst wenn der Inhalt völliger Blödsinn ist. Das erklärt übrigens auch den Erfolg mancher Verkaufstalente, Motivationsredner, vielleicht sogar Politiker. Sie klingen überzeugend, weil sie schnell sind. Aber Achtung, Geschwindigkeit ist natürlich nicht alles. Denn jetzt kommt der wichtige Unterschied. Schnell ist charismatisch, aber schnell ist eben nicht immer richtig. Wer zu schnell denkt, der läuft Gefahr, oberflächlich zu bleiben. Und Charisma ohne Substanz ist nur eine kurzweilige Show. Und deshalb mein Rat an dich. Trainiere dein Denken auf Tempo, aber verliere auch nicht die Tiefe. Also sprich klar, mutig und zügig, aber ohne in inhaltsleeren Aktionismus zu verfallen. Und wenn du mal kurz zögerst, dann mach eine Pause, statt dich zu verhaspeln. Auch das wirkt souverän. Ein Praxisbeispiel. Also wenn du in einem Pitch sitzt und sofort antwortest, dann erzeugst du Präsenz. Wenn du in einer Diskussion einen pointierten Satz fallen lässt, dann erzeugst du Wirkung. Wenn du auf eine provokante Frage spontan reagierst, dann wirkst du überlegen. Aber wenn du eierst, lange Anläufe nimmst oder zu lange schweigst, dann verlierst du Energie und deine Botschaft wird schwächer. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie zu langsam kommt. Und genau das ist der Punkt. Charisma entsteht in erster Linie aus dem Timing und erst danach aus dem Inhalt. Frag dich also gerne mal, wie schnell denke ich in Stresssituationen, in Gesprächen, auf der Bühne? Wirklich souverän durch Präsenz? Oder vorsichtig durch Verlangsamung. Du musst kein Schnellsprecher werden, aber du solltest wissen, der Erste, der etwas sagt, wirkt oft wie derjenige, der Recht hat. Ob das stimmt, das ist eine ganz andere Frage. Also, denk mal zurück. Wann hat dich jemand mit einer schnellen Reaktion beeindruckt? Obwohl der Inhalt vielleicht gar nicht so stark war. Oder wann hast du selbst durch eine spontane Antwort den Raum gewonnen? Erzähl mir deine Geschichte. Schreib sie hier unter die Podcast-Folge, schreib sie mir auf Instagram. Ich liebe eure Geschichten und Nachrichten und freue mich, von dir zu hören. Und damit sind wir am Ende dieser Miniserie angekommen. 9 psychologische Studien, die dir hoffentlich nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch den einen oder anderen Aha-Moment beschert haben und auch vielleicht das ein oder andere Lächeln auf die Lippen. Wir haben gelernt, dass kleine Fehler uns sympathischer machen. Dass wir uns gegen Kontrolle wehren, manchmal zum eigenen Nachteil. Dass wir Verluste mehr fürchten, als wir Gewinne lieben. Dass unser Gehirn Muster sehen will, auch wenn keine da sind. Dass wir Meister in Selbstbetrug sein können, ohne es zu merken. Dass echte Freundschaft Fokus braucht. Dass Selbstüberschätzung keine Kompetenz beweist. Dass Anpassung bequem, aber gefährlich ist und dass Tempo manchmal mächtiger ist als die Wahrheit. Und wenn dir diese beiden Folgen gefallen haben, dann teile sie mit jemandem, der sich für Psychologie interessiert oder auch mit jemandem, der schon öfter Erfahrungen mit diesen Studien machen durfte. Oder mit jemandem, der denkt, er wüsste schon alles. Vor allem dann. Und wenn du magst, dann bewerte diesen Podcast bei Spotify oder Apple mit 5 Sternen, denn das hilft mir enorm, noch mehr Menschen zu erreichen. Der Name dieses Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück. Aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.